Mein Name ist Ulf Seiler. Die meisten kennen mich, eigentlich fast alle. Ich darf hier ab und zu mal predigen. Und das ist so mein Standardsatz, mit dem ich immer die Predigt anfange. Ja, heute spreche ich über das letzte der vier Themen, die wir in der Predigtreihe im Fokus behandeln. Könnt ihr vielleicht mal die Präsentation gerade an die Wand werfen? Genau. Also die ersten drei Themen, die ihr gehört habt, wenn ihr da gewesen seid, waren auf Gott hören, echte und erfüllende Beziehungen finden und pflegen und Wahrheit sehen und suchen. Und heute ist das Thema, ihr habt es schon durch die Begrüßung so ein bisschen mitbekommen, stelle dich deiner Realität. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ein Thema ist, was mich im Moment persönlich gerade sehr beschäftigt. Die Dorothea hat auch sehr sanft gefragt, ob ich überhaupt mir vorstellen könnte, dieses Thema zu bringen. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich gerne. Es kann sein, dass es ein bisschen anders ist, als es ursprünglich mal geplant war. Und ich will jetzt auch mal damit anfangen, dass ich am Anfang was Persönliches erzähle. Das ist jetzt heute nicht so eine Predigt, in der ein Bibeltext Wort für Wort ausgelegt wird, sondern ich werde einfach ein bisschen was erzählen und ich hoffe, dass dabei rauskommt, dass Gott hinter dem einen steht und dass Gott da auch drin ist. Als im Frühjahr dieses Jahres Manuelas Kräfte infolge ihrer Krebserkrankung langsam abnahmen, da haderte ich mit Gott. Wir hatten uns damals zur Regel gemacht, dass wir abends immer so eine Runde über den Steinbruch laufen. Also wir wohnen ja hier in Niederramstadt und wenn man über den Steinbruch läuft, dann kann man bis zum Trautheimer Wald und wenn man dann wieder zurückkommt, hat man so eine Stunde Weg ungefähr hinter sich. Das haben wir abends immer gemacht und diese halbe Stunde der Gemeinsamkeit, die hat uns auch wirklich gut getan. Nicht nur körperlich, sondern auch unserer Beziehung. Wir konnten da mal ganz entspannt über den Tag und über alle Anliegen sprechen, ohne Zwang. Also wenn man sich so vornimmt, komm, wir reden jetzt mal und setz dich aufs Sofa, dann ist es oft ein bisschen kritisch. Und diese Art zu laufen und dabei zu reden, das war richtig gut. So eine halbe Stunde hat uns auch körperlich gut getan. Und im Mai fing das an, dass Manuela diese Runden dann nur noch sehr langsam gehen konnte und später dann auch gar nicht mehr. Ich musste von da an dann immer alleine laufen. Und auf einer dieser Runden war es, dass ich richtig wütend auf Gott war. Ich dachte so über die letzten zwei Jahre seit der Krebsdiagnose nach und ja, wir hatten wirklich von Anfang an Gott bestürmt, dass alles doch gut ausgehen und Manuela wieder geheilt würde. So vom ersten Ertasten des Tumors bis zur Diagnose. Wir haben immer gesagt, Jesus, du kannst das wenden, du kannst die Heilung schenken. Und als die Diagnose dann wirklich auch eine schlechte Diagnose war, haben wir immer wieder gesagt, Gott, du kannst da was tun. Und Manuela hat viele Nächte Jesus bestürmt und mit ihm gerungen, so was der richtige Weg da ist. Sie hat auch um Vertrauen gerungen, das war auch nötig. Und sie war fest davon überzeugt, von ihm gezeigt bekommen zu haben, dass ihr Weg nicht der normale medizinische Weg sein sollte, sondern dass Jesus einen anderen Weg für sie hätte. Und in diesem Vertrauen hat sie dann auch die Operation abgesagt. Ich glaube, die meisten haben das mitbekommen. Gegen den Rat von Ärzten und Freunden. Und wie oft hatten wir danach zusammen gebetet? Wir haben Abendmahl gefeiert, wir haben uns aus Bibelversen Ermutigung und Zuversicht geholt und Manuela hatte parallel dazu wirklich mutig und ohne Scheu überall in ihrem ganzen Lebensumfeld ihr Vertrauen in Jesus verkündet und hat vielen Menschen damit Mut gemacht und auch Jesus die Ehre gegeben. Und trotzdem wurde der Tumor immer größer und es bildeten sich Metastasen in den Lymphknoten und der Leber und die Heilung blieb aus. Und deshalb haderte ich mit Gott. Aber als ich dann so am Waldrand in Trautheim unter den Bäumen entlang lief, da hat Gott mich an was erinnert, was schon 35 Jahre zurücklag. Und das hatte ich ewige Zeiten nicht mehr gedacht. Und das will ich mal kurz erzählen. Das war kurz vor Ende meiner Bundeswehrzeit. Damals, kann ich mich noch erinnern, hatte ich mich in unserer Familie über Gott unterhalten. Und ich habe so in meiner jugendlichen Überheblichkeit damals gesagt, ob es Gott gibt oder nicht, das ist mir egal. Solange er sich mir nicht deutlich zeigt, interessiert es mich nicht, ob es ihn gibt. Ich habe mein Leben selbst im Griff. Ich war jung und hatte mich stark gefühlt und brauchte ihn nicht. Und wenige Tage, nachdem ich das gesagt hatte, trennte sich meine damalige Freundin von mir. Das war für mich relativ überraschend. Und wir waren zwei Jahre zusammen gewesen und für mich war das ein heftiger Schlag. Aber irgendwie wusste ich, das hat was mit dem zu tun, was ich vorher gesagt hatte. Das hat was mit Gott zu tun. Also das war mir irgendwie von sofort klar. Und weil mich das alles so aufgewühlt hat, fuhr ich dann eines Abends mit dem Fahrrad in den Wald, so um wieder, um dort eine Runde zu laufen und um dabei so zu klaren Gedanken zu kommen. Und während ich dort im Wald so unter einem Baum entlang lief, der so besonders ausladende Äste hatte, da hatte ich den Eindruck, als ob Gott zu mir sagen würde, ich werde dich segnen. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, mehr als 35 Jahre her, aber es fiel mir auf einmal wieder ein, als ich auf dieser Abendrunde in Trautheim war und so mit Gott haderte. Und als mir das einfiel, da hörte ich so eine innere Stimme, die sagte, habe ich dich denn nicht gesegnet? Und in dem Moment stand mir mein ganzes Leben seit damals vor Augen. Der Umzug, der nach der Bundeswehrzeit nach Darmstadt kam, meine Entscheidung für Jesus, das war eine der prägendsten Erlebnisse in meinem Leben, mein Studium, dann, dass ich Manuela kennenlernte, während des Studiums noch, unsere Hochzeit, auch noch während des Studiums, dann die Kinder, die nach und nach kamen, meine Arbeit in der Baufirma zuerst, dann später im Ingenieurbüro und dann noch später an der Hochschule. Und die Gemeinde und die Freunde und alle, mit denen ich so viel zu tun hatte, das stand mir mit einem Mal wie so ein Bild vor Augen. Und ich konnte nur noch antworten, doch, du hast mich gesegnet und zwar sehr. Mein ganzes Leben mit seinen Höhen und Tiefen war ein einziger Segen, für den ich dir sehr dankbar bin. Und daraufhin habe ich wieder so eine Stimme gehört, als ob Gott sagen würde, und das werde ich auch weiter tun. Mein Segen über dir wird nie aufhören. Ja, das alles angesichts der Situation, in der ich war, in der wir gehofft hatten, dass Manuelas Heilung noch eintritt. Und wenige Wochen später musste ich mich dann der Realität stellen, dass Manuela gestorben ist. Wobei ich das nicht so gerne so ausdrücke, gestorben, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass sie zu Jesus gegangen ist und dass sie dort lebt. Und zwar ein unendlich viel schöneres und intensiveres Leben, als wir es uns hier auf der Erde überhaupt vorstellen können. Aber für mich und meine Familie war es eben eine sehr harte Realität, mit der wir zurechtkommen und der wir uns täglich stellen müssen, immer noch. Ich weiß nach wie vor nicht, warum es so ausgegangen ist. Wir hatten so auf Heilung gehofft und vertraut, hatten so viele Bibelstellen gelesen, in denen steht, dass Gott vor dem Tode errettet, dass er seine Leute beschützt und dass es uns nicht treffen wird. Manuela hatte noch kurz vor ihrem Tod den Vers, es ist nachts wach geworden und da kam dieser Vers über sie so, und wenn 1000 zur Seite dir fallen, dich wird's nicht treffen. Und es ist anders gekommen. Was mich da aber tief innen aufrechterhält, ist diese damalige Zusage Gottes, nämlich, mein Segen über dir wird nie aufhören. Wenn Gott das nicht gesagt hätte, so ein paar Wochen vorher, ich wüsste nicht, wie es mir heute gehen würde. 4 Wochen nach Manuelas Beerdigung habe ich mir eine Woche Urlaub in einem ganz kleinen Ferienhaus direkt am Meer in Norddänemark genommen. Ich liebe Dänemark schon seit vielen Jahren und wir waren auch mit der Familie öfter da. Und ich wollte nicht einfach so zum normalen Arbeitsalltag übergehen, sondern noch einmal so ausgiebig Zeit haben, vor Gott in der Stille über diese vergangenen 2 Jahre nachzudenken. Und am 3. oder 4. Tag, ich glaube es war der 4., packte mich die Sehnsucht, noch einmal 2 Orte aufzusuchen, an denen wir als Familie mal vor Jahren gewesen waren und Urlaub gemacht hatten. Und das tat ich dann auch. Und ich lese jetzt mal vor, was ich dann am nächsten Tag in mein Stille-Zeit-Buch geschrieben habe, weil das am besten beschreibt, wie ich das so empfunden hatte. Also ich habe geschrieben, gestern war ein trauriger Tag. Ich hatte Sehnsucht danach, die beiden Urlaubsorte von 2000 und 2006 aufzusuchen. Dafür bin ich eine sehr weite Strecke gefahren. Ich hatte mir vermutlich erhofft, beim Wiedersehen dieser Orte etwas von der damaligen schönen Zeit noch einmal erleben zu können. Damals war unsere Familie noch jung und vollständig. Wir waren glücklich. Aber das hat nicht funktioniert. Nicht nur, dass die Orte sich verändert haben, sondern vor allem, man kann über den Besuch von Orten, die mit bestimmten Erlebnissen verbunden sind, alte Zeiten nicht noch einmal zurückholen und dadurch Glück erleben. Man kann nicht in die Vergangenheit reisen und sie noch einmal erleben. Selbst Bilder, wenn man Fotos gemacht hat oder Filme gemacht hat, sind nur ein Abklatsch. Ich habe mich dann gefragt, was steckt denn hinter dem Wunsch, das tun zu können? Es steckt der Gedanke dahinter. Früher war es schön, da habe ich Glück erlebt. Das will ich wieder erleben. Es ist also so die Suche des Glücklichseins in der Rückkehr in die Vergangenheit. Und da das nicht gelingt, erzeugt das Traurigkeit und Wehmut, weil die schönen Zeiten unwiederbringlich vorbei sind. Dieses ganze Denken beruht auf Misstrauen in die Gegenwart und in die Zukunft. Man glaubt nicht, dass Gott auch in die Gegenwart oder auch in der Gegenwart und in der Zukunft mindestens genauso schöne Zeiten bringen wird, wie es in der Vergangenheit war. Ja, es ist letztlich ein Misstrauen gegenüber Gott, der doch unser Leben bestimmt und ausfüllt. Es ist das Misstrauen, es käme von Gott nichts Gutes mehr, ab jetzt würde das Leben nur noch trist und schwer. Und wenn ich ehrlich bin, bestimmt dieses Gefühl schon mein ganzes Leben. Es ist die Angst vor der Zukunft und die lähmt die Freude in der Gegenwart und tötet sie ab. Es ist so eine gewisse Hab-Acht-Stellung, was die Zukunft betrifft. So ein Gefühl, erstmal abwarten, was kommt. Und wenn alles gut gegangen ist, dann kann ich dankbar sein, vorher aber nicht. Ich habe dann weitergeschrieben, ich entscheide mich jetzt hier und jetzt, diesem Misstrauen gegenüber Gott abzusagen. Und ich habe das so ein bisschen pathetisch geschrieben, aber das war so, wie es mir zumute war. Ich erkläre vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Gott ist mein Versorger. Er gibt mir Gutes und Glück mein Leben lang immer wieder. Sein Segen über meinem Leben hört nie auf. Alles, was mir geschieht, dient zu meinem Besten. Ja, das war das, was ich in Dänemark aufgeschrieben hatte. Und ungefähr ein Jahr, jetzt geht es nochmal einen kleinen Sprung zurück, ungefähr ein Jahr, bevor Manuela starb, schenkte sie mir einen Reiseführer für Wohnmobile in Europa, für Wohnmobiltouren in Europa. Sie wusste, wie sehr ich den Norden liebe, also Skandinavien oder auch die baltischen Länder. Und sie sagte, wenn sie geheilt wäre, dann würden wir uns ein Wohnmobil nehmen und würden nach Skandinavien oder in die baltischen Staaten fahren. Das war unser Plan. Es war genauso unser Plan, gemeinsam unsere Enkel und vielleicht auch noch die Urenkel aufwachsen zu sehen. Wir überlegten uns auch immer wieder mal, was mit unseren Eltern mal sein würde, wenn sie nicht mehr alleine leben könnten, wie wir sie versorgen könnten. Und was aber unser Hauptanliegen war, die ganze Zeit, auch die letzten Jahre, wir wollten herausfinden, wo und wie wir uns gemeinsam für Jesus einsetzen könnten. Es war ja so, dass jeder so seinen Bereich hatte, sie sehr stark in der Israelarbeit und ich war früher in der Gemeindeleitung und wir wollten herausfinden, wo wir gemeinsam uns einsetzen könnten. Das waren unsere Pläne. Aber die Realität sieht jetzt ganz anders aus. Und dieser Realität müssen wir uns stellen. In dem allen, und jetzt hoffe ich, dass das so ein bisschen rauskommt, habe ich diese wunderbare Erfahrung gemacht, wenn die Realität sich ganz anders entwickelt, als ich es gewollt habe, dann ist das kein Zufall. Gott hat alles gewusst und alles im Griff gehabt. Er hat mir rechtzeitig vorher diese großartige Zusage gemacht, dass sein Segen nie aufhört. Und ich habe es ja schon gesagt, diese Zusage ist es, die mich trägt und Ermutigung gibt, wenn wieder mal so richtig bewusst wird, wie endgültig das ist, wie unumstößlich das ist, dass Manuela eben nicht mehr da ist. Und er hat mir in Dänemark klargemacht, dass er auch die Gegenwart und die Zukunft in seiner Hand hat. Und das war etwas total Befreiendes. Ich weiß nicht, ob ich das vorstellen könnte. In dem Moment, wo ich mich so losgesagt hatte von diesem Misstrauen gegenüber Gott und dieser Angst vor der Zukunft, da habe ich mich richtig gefreut, obwohl ich mitten in dieser Situation bin, der Trauer oder wie man das nennt. Aber ich habe mich richtig gefreut, weil ich gesagt habe, ja, Jesus, es wird noch ein Leben kommen und das wird wunderschön werden und glücklich werden. Und ich erzähle euch das alles, weil ich glaube, dass manches von dem, was ich da so erlebt habe, allgemeingültig ist. Das ist natürlich sehr gefährlich, wenn man von eigenen Erlebnissen, wenn man da so allgemeingültige Regeln draus macht. Aber ich glaube, das stimmt trotzdem. Nämlich, dass Gottes Segen für jeden von uns nie aufhört. Und das ist auch biblisch. Also da könnt ihr in der Bibel nachgucken. Es gibt so viele Stellen, die das sagen. Der Gottes Segen für jeden von uns hört nie auf. Und es gilt auch, dass er uns allen auch in Zukunft immer wieder wunderschöne und glückliche Zeiten erleben lässt. Und dass Gott auch gerade dann alles im Griff hat, wenn es nach dem genauen Gegenteil aussieht. Und zwei Bibelstellen sind mir dazu in der letzten Zeit wichtig geworden. Die erste, ihr kennt die alle, die erste ist in Jesaja 55 und die zweite in Römer 8. Da steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das ist eng, ganz, ganz eng verknüpft mit dieser zweiten Bibelstelle, nämlich wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, alles, was wir erleben, das dient zu unserem Besten. Und das gilt auch, wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Gott sieht so viel weiter und so viel tiefer als wir. Der kennt nicht nur unsere Gegenwart, der kennt auch nicht nur die Zukunft, der kennt die Ewigkeit. Und wir können uns ihm ganz getrost anvertrauen. Und das ist für mich auch die erste Lektion im Zusammenhang mit dem sich der Realität stellen. Nämlich, wenn dein Leben ganz anders verläuft, als du es dir gedacht hast. Wenn deine Gebete scheinbar nicht erhört werden. Wenn dir alles aus dem Ruder zu laufen scheint und sich die Angst vor dem, was kommt, einschleichen will, dann vertrau dich ganz neu und ganz kindlich Gottes Führung an. Nimm dir am besten eine Zeit der Stille und bereite alles im Gebet vor Gott aus. Und dann höre hin, was er dir sagt, was er dir in deine Gedanken hineingibt. Und das ist eine Art und Weise, wie Gott wirklich redet. Er redet ganz oft so in die Gedanken hinein, wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir von ihm auch hören wollen. Und denke daran, dass du sein geliebtes Kind bist. Also nicht irgendwer, irgendein Geschäftspartner, sondern du bist sein geliebtes Kind. Und dass er dir aus Liebe zu dir nur das Beste gibt. Er hat nicht nur die Gegenwart und diese Welt im Blick, sondern auch die Ewigkeit. Und seine Entscheidungen, was er dir gibt und was er dir zumutet, sind bestimmt von seiner Liebe zu dir und dass er dich einmal unbeschadet und glücklich in der Ewigkeit sehen will. Es gibt noch einen zweiten Punkt, bei dem es um das sich der Realität stellen geht. Und das ist unser Verhalten und unser Charakter. Das ist so die zweite große Baustelle. Vielen Christen geht es so, dass sie ständig das Gefühl haben, hinter dem zurückzubleiben, was Jesus eigentlich von ihnen will. Und als ich in Dänemark die Stille Zeit Mitschriften der letzten 2 Jahre nochmal durchgelesen habe, das habe ich gemacht, weil ich da geforscht habe, ob Jesus mir irgendwie schon vorher vielleicht Hinweise gegeben hatte oder sowas. Also da habe ich meine ganzen Stille Zeit Mitschriften von 2 Jahren nochmal durchgelesen und da habe ich festgestellt, dass ich Jesus ganz oft dasselbe gebeten hatte. Das eine war natürlich Heilung von Manuela. Aber das zweite, was ich immer wieder gebeten hatte, war, dass er mein Wesen und meinen Charakter durchgreifend ändert. Ich wollte ein Mensch werden, also ich will das immer noch, aber ich wollte ein Mensch werden, der ihm treu ist und in enger Verbindung zu ihm lebt. Ich wollte einer werden, der diszipliniert lebt und das umsetzt, was der Heilige Geist ihm sagt. Ich wollte ihm ganz nah sein und in geistlich intimer Beziehung zu ihm leben. Und ich wollte eine tiefe Liebe zu ihm, eine Sehnsucht nach ihm haben, und zwar mit ungeteiltem Herzen. Ich wollte ein Mann sein, der das Reden des Heiligen Geistes deutlich erkennt und von anderen Stimmen unterscheiden kann. Und der ein gehorsames Herz hat, das dann auch zum Gehorchen und Umsetzen bereit ist. Ich wollte zuverlässig und gründlich sein. Ja, das habe ich festgestellt, dass ich das in dieser Weise immer wieder so gebetet hatte. Und all das habe ich, ich habe dann aber auch gleichzeitig festgestellt, dass ich zumindest nach meiner eigenen Wahrnehmung, zumindest in manchen Bereichen da noch entfernt bin davon. Vielleicht manchmal sogar ziemlich weit davon entfernt. Manches sieht man ja von außen auch nicht so. Wenn es dem einen oder anderen von euch auch so geht, dann wisst ihr, wie zermürbend das ist. Denn es vermittelt das Gefühl, nicht in Ordnung zu sein, nicht zu genügen. Und im schlimmsten Fall sogar das Gefühl, von Gott nicht geliebt zu sein. Und sowas kann man verdrängen. Man kann diese unangenehmen Gedanken einfach beiseite schieben und sich mit Arbeit oder mit was anderem ablenken. Aber die Folge davon wäre, wenn man das so tut, ein freudloses und frustriertes Lebensgefühl. Also so kann man nicht in der Freude vor dem Herrn leben. Außerdem führt es dann zu so einer ganz komischen, distanzierten Beziehung zu Gott, die mehr von Schuldgefühlen geprägt ist als von Freude an Gott. Das habe ich auch erlebt. Das wäre die eine Möglichkeit, das Ganze zu verdrängen. Die zweite Möglichkeit ist, sich der Realität auch hier zu stellen. Und die Realität ist in diesem Fall eine viel bessere, als wir uns das so denken. Nämlich, die Realität ist, ja, wir sind in vielem unzulänglich und bleiben hinter dem zurück, was Jesus eigentlich von uns will. Aber gerade weil wir Menschen eben so verbogen und unvollkommen sind, ist ja Jesus in die Welt gekommen. Also genau deswegen ist er in die Welt gekommen. Und genau das ist diese frohe Botschaft oder das, was wir Evangelium nennen. Nämlich Gott sieht, wenn er uns ansieht, nicht mehr unsere Unzulänglichkeit, unser inneres Verbogen oder Kaputtsein, sondern er sieht uns makellos und rein. Und zwar nicht deswegen, weil er jetzt auf einmal irgendwie eine falsche Brille hätte oder sowas, sondern weil Jesus das alles auf sich genommen hat. Und genau deswegen ist Jesus gekommen und genau das ist die gute Botschaft, das Evangelium. Und das ist eine ungeheure Befreiung. Und vor kurzem ist mir das in der stillen Zeit wieder bewusst geworden und ich habe da geschrieben, Jesus, ich bin immer noch nicht weiter mit dem Hören auf deine Stimme. Ich habe dich schon so oft gebeten, mich darin zu verändern. Das Gebet ist bei dir angekommen, also warte ich auf dein Eingreifen. Und ich danke dir bis dahin, dass von meiner Disziplin und meiner Konsequenz nicht mein Angenommensein bei dir abhängt, sondern dass du ein für alle Mal die Schuld und die Trennung vom Vater beseitigt hast und dass der Vater jetzt voller Liebe auf mich schaut, weil ich zu dir gehöre. Könntet ihr sagen, schön für dich, dass du das so siehst. Aber das gilt für uns alle, denn in Epheser 1 wird diese Realität nochmal ganz wunderbar beschrieben. Und ich gebe das mal mit meinen eigenen Worten wieder und ich mache das jetzt mal so, dass ich mal die direkte Anrede an jeden von euch dafür benutze, weil das eben für uns alle gilt. Gott hat schon vor Erschaffung der Welt auch dich gesehen und voller Liebe zu dir gewollt, dass du ins Leben gerufen wirst. Vor Erschaffung der Welt hat er das gesehen. Also muss man sich mal vorstellen, der hat noch nicht den Himmel geschaffen, noch nicht die Erde geschaffen, da hat er das schon gesehen. Er hat dich gesehen, dich persönlich. Und er hat gewollt, dass du ins Leben gerufen wirst. Er hat damals schon gesehen, dass du in die gefallene Welt hineingeboren wirst. Und dadurch erst einmal, einen zu schwachen und gebrochenen Charakter hast, um aus eigener Kraft tadellos vor ihm zu stehen. Und deshalb hat er damals schon den Plan gefasst und dann auch ausgeführt, dich durch Jesus heilig und tadellos zu machen. Durch Jesus wurdest du freigekauft und von aller Sünde befreit. Jetzt bist du sein geliebtes Kind und kannst voller Freude in seiner Gegenwart leben. Lies das mal nach, das steht in Epheser 1, ganz am Anfang. Ja, wie kann man das alles jetzt zusammenfassen? Also ich habe eigentlich zwei Punkte behandelt. Das eine ist, Gottes Gedanken sind viel höher als deine Gedanken. Er hat dein Leben im Griff, ihm entgleitet nichts. Das gilt gerade dann, wenn dein Leben ganz anders verläuft, als du es gedacht oder dir gewünscht hast. Stelle dich der Realität, die Gott schafft, und vertraue dich ihm getrost an. Er trägt dich durch und am Ende wirst du sehen, dass alles zu deinem Besten gedient hat. Ob das sein wird hier noch auf dieser Erde oder ob das später mal sein wird, wir werden es sehen, dass alles zu unserem Besten gedient hat. Und das Zweite ist, dein Angenommensein bei Gott hängt nicht von dir ab und davon, wie gut du es schaffst, nach Gottes Willen zu leben. Es ist Realität, dass Gott voller Liebe auf dich als seinen Sohn und seine Tochter sieht, weil du zu Jesus gehörst und Jesus alles Verbogene und Kaputte auf sich genommen hat. Amen.